Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick in diese Runde eine intensive Sendung zu werden verspricht, vor allem aber eine packende Geschichtsstunde. Henrike Clausen ist bei uns, Historikerin, für die dieser 20. November heute 25 vermutlich ein ganz besonderer Moment des Nachdenkens und des Innehaltens ist. Denn heute, auf den Tag genau vor 80 Jahren, haben die Nürnberger Prozesse begonnen, in dem führende Nazis zum ersten Mal vor Gericht standen. Das Interesse der Deutschen, sagt sie, an diesen Verfahren war gigantisch. Und das hatte auch damit zu tun, dass die Amerikaner darauf bestanden, eine große Pressetribüne einzubauen, sagt sie. Das ganze Mediending wurde ganz bewusst von Anfang an mitgeplant. Warum war das so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und es wird sehr spannend sein zu hören, wie es diesem Mann an diesem Tag geht, Niklas Frank, dessen eigener Vater damals in Nürnberg vor Gericht stand. Da sehen wir, glaube ich, ein paar Bilder, ausnahmsweise ohne Sonnenbrille, die meiste Zeit versteckt hinter einer schwarzen Sonnenbrille. Hans Frank, der Schlächter von Polen, war verantwortlich für den Tod Hunderttausender und wurde knapp ein Jahr später hingerichtet. Sein Sohn, Niklas Frank, war damals 7 Jahre alt. Und die Verbrechen des Vaters wurden sein Lebensthema. Das erste Buch, das er darüber geschrieben hat, wurde zum Bestseller und auch zum Skandal, weil er darin mit kalter Präzision das Knacken beschreibt, das entstand, als sein Vater gehängt wurde. Und über das, ich zitiere, wunderbare Rachegefühl, das dieses Geräusch bei ihm ausgelöst hat. Ich verachte meinen Vater zutiefst, hat er hier in der Sendung mal gesagt. Und gleichzeitig suche ich wahrscheinlich heute noch nach seiner Liebe. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es gibt nicht viele deutsche Journalisten, die so häufig und in seinem Fall für die Süddeutsche Zeitung und so gut über das Völkerrecht schreiben wie Ronen Steinke. Das weiß man. Was mir zumindest nicht klar war, wie eng auch seine persönliche Geschichte mit diesen Nürnberger Prozessen, wenn man so will, verbunden ist. Er hat im Schatten des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes als Kind mit Freunden Fußball gespielt, so erzählt er das. Und erst später wurde ihm offenbar bewusst, wie surreal das eigentlich war, als jüdisches Kind aufzuwachsen, sagt er, inmitten von Gebäuden, die auch von Zwangsarbeitern errichtet werden mussten, in einer Stadt, die den Nazis zugejubelt hat, wie wohl kaum eine zweite. Das war ein seltsames Gefühl. Und genau deshalb, sagt er, war Nürnberg, waren diese Prozesse ein Anfang. Und die Botschaft lautete, niemand steht über dem Gesetz. Kein Baron, kein General, kein Milliardär und auch kein gottgleicher Diktator. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass das klappt. Ja, das sieht Kai Ambos, einer der profiliertesten deutschen Völkerrechtler, ganz offenbar ähnlich. Nürnberg, sagt er, war tatsächlich ein zivilisatorischer Durchbruch. Denn niemals vorher haben wir höchstverantwortliche Verbrecher vor ein Gericht gestellt. Interessant ist auch für Nichtjuristen wie mich, seit Nürnberg, das habe ich aus der Vorbereitung gelernt, kreist die Verurteilung von solchen Verbrechen um einen Begriff, besser um eine Idee, nämlich die Idee von der individuellen Schuld. Denn Verbrechen, sagt Kai Ambos, werden eben nicht von Staaten begangen, sondern von einzelnen Menschen. Nazi-Henker, aber eben auch Mauerschützen, sehr viel später und andere, sie alle können sich seitdem nicht mehr herausreden mit dem Hinweis auf einen Befehl. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ist das, Herr Ambos, bevor wir gleich ein paar einleitende Bilder sehen, ist das die zentrale Idee von Nürnberg?
Ich glaube schon. Also die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit, es gibt ja den berühmten Satz in Nürnberg in dem Urteil, die Verbrechen werden nicht von abstrakten Entitäten begangen, von Kollektiven, sondern von Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe das jetzt frei übersetzt. Und das ist natürlich die Kernaussage seit Nürnberg, seit 1945, 1946, dass wir, und das ist ja auch viel vermittelbarer, Leute wie Hitler, Milosevic, Kagamen oder jetzt Tachi in Den Haag, das ist vermittelbarer, als wenn da ein Staat abgeurteilt wird oder eine juristische Person.
Also, bin sehr gespannt auf den Austausch, auch mit dem anderen Top-Völkerrechtler, der heute in der Runde sitzt, mit Ronen Steinke, wie Sie das auch einschätzen, die juristische Bedeutung auch von Nürnberg, aber eben auch die persönlichen Geschichten. Aber wir schauen einmal kurz rein, was das damals war. November 1945. Deutschland liegt in Trümmern und die ganze Welt blickt auf Nürnberg. Im Justizpalast beginnt zu der Zeit ein Jahrhundertprozess. Erstmals werden deutsche Politiker, Militärs, NS-Funktionäre für den Angriffskrieg, Kriegsverbrechen und den Massenmord in Vernichtungslagern zur Verantwortung gezogen. Die Siegermächte sind sich einig. Die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs sollen vor Gericht gestellt werden. Ein Novum im internationalen Rechtssystem. Angeklagt werden 24 Nazi-Größen, darunter Reichsmarschall Hermann Göring, Großadmiral Karl Dönitz, den Hitler in seinem Testament zum Reichspräsidenten ernannt hatte, und Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Die Anklage umfasst 85 Seiten. Allein die Verlesung dauert anderthalb Tage.
The wrongs which we seek to condemn.
Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und so vernichtend in ihrer Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Sie würde sonst eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben.
Im Prozess geht es vor allem um die Verantwortung für den Angriffskrieg. Die Anklagepunkte: gemeinsamer Plan oder Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Saal wird auch ein einstündiger, beglaubigter Film über das Grauen in den Konzentrationslagern gezeigt. Doch die Angeklagten zeigen von Beginn an kaum Reue.
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Nein! Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bekenne mich keinesfalls schuldig.
Die Strategie ist immer die gleiche. Kaum jemand will etwas gewusst haben, sondern lediglich Befehle ausgeführt haben. Die Schuldigen, Heinrich Himmler und Adolf Hitler.
Ich habe niemals an keinem Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern.
Unter den Angeklagten ist auch Hans Frank, ein früher Weggefährte Hitlers. Als Generalgouverneur in Polen geht er als Schlächter von Krakau in die Geschichte ein. Ist mitverantwortlich für den millionenfachen Mord an polnischen Juden. Sein Sohn Niklas Frank leidet bis heute unter der Vergangenheit des Vaters.
Er hat nie wirklich, wirklich bereut, was er angerichtet hat. Das verstehe ich nicht. Und da wäre ich dann gleich wieder sauer und gönne ihm auch diese Hinrichtung.
Hans Frank wird zum Tode verurteilt. Einer von insgesamt 12. Der ganze Prozess erstreckt sich über knapp ein Jahr. Neben den Todesurteilen verhängt das Gericht 7 Haftstrafen und spricht 3 Angeklagte frei. In Deutschland ist das Verfahren damals umstritten. Man wirft den Anklägern Siegerjustiz vor. Heute gilt das Internationale Militärtribunal von Nürnberg als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Frau Clausen, Sie kennen, glaube ich, wirklich jeden Quadratzentimeter dieses Saales 600. Sie haben das Museum in Nürnberg mit aufgebaut, geleitet. Wer kommt da ins Museum und wie wirkt dieses Museum auf die Besucher?
Also es ist tatsächlich ein Museum, ein Ort, der sehr, sehr international ist. Mhm. Also als ich angefangen habe, an diesem Projekt zu arbeiten, was jetzt auch 20 Jahre her ist, war es noch so, kann ich mich erinnern, an Gespräche auch mit Nürnbergerinnen und Nürnbergern, die gesagt haben, ja, nee, das ist ja ein Ort, also es ist einer der letzten Orte, wo wir Gäste, die zu uns in die Stadt kommen, quasi hinbringen würden. Mhm. Mittlerweile ist das eine 180-Grad-Wendung gewesen. Mittlerweile ist es so, dass es ein Ort ist, an den auf den auch Menschen vor Ort sehr stolz sind. Es ist aber tatsächlich so, dass die Besucherstruktur sich im Laufe von Anfang an eigentlich immer sehr stark US-amerikanisch dominiert gewesen ist. Mhm. Wir haben 60% der Arbeit in der Ausstellung ist auf Englisch gelaufen. Viele internationale, ansonsten Besucher und Besucherinnen, die aus Großbritannien kommen und so. Es ist ein Ort, der bis heute sich diesen sehr starken internationalen Charakter beibehalten hat.
Und was interessiert die Leute?
Die Leute interessieren, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist, dass ich glaube, dass sich viele Menschen von dieser Geschichte, von diesem historischen Ereignis sehr angesprochen fühlen, weil ich glaube, dass es eine Form von so das Gerechtigkeitsempfinden genau. so ein bisschen quasi beruhigt. Und dass man sagt, da haben jetzt die Guten gewonnen, also in diesem Verfahren. Dann ist es auch ein Ort, das darf man, glaube ich, aber darf man darüber nicht vergessen, der auch so eine Faszination quasi des Bösen auslöst. Früher hat man diesen Gerichtssaal eigentlich auch in so Dark Tourism Guides gefunden. Also das war so dieses, da kommt man dem Bösen nahe. Die meisten Selfies versuchen Besuchende auf der Anklagebank zu machen, auf dem Platz von Göring. Und insofern ist das, glaube ich, kommen da verschiedene Interessen zusammen. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Prozess, der von den Alliierten geführt worden ist. Die Nachfolgestaaten sind diejenigen, also aus den Ländern kommen eben auch viele, viele Besucher. Und das ist auch ein Stück der nationalen Geschichte ja jeweils. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist eben kein Ort deutscher Geschichte, sondern es ist internationale alliierte Geschichte.
Niklas Frank ist heute bei uns. Herr Frank, wir haben uns hier, glaube ich, zweimal in der Sendung gesehen. Das ist ein paar Jahre schon her. Ich freue mich sehr, dass das ein drittes Mal klappt und anlässlich auch dieses Jahrestages. Nürnberger Prozess, 80 Jahre danach. Sie waren 6 Jahre alt, als Ihr Vater auf der Anklagebank saß. Sie haben ihn im Gefängnis kurz vor der Hinrichtung noch einmal besucht. Ich habe mich gerade gefragt, als diese Bilder gelaufen sind, wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen?
Also die Bilder kenne ich eigentlich schon. Insofern ist keine große Bedrückung oder so. Wobei bei mir innen immer dasselbe abläuft, auch jetzt, wo ich das wieder gesehen habe. Warum hast du mitgemacht? Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Aber er wusste es ganz genau. Er hat in der Weimarer Republik Jura studiert, er war altkatholisch aufgewachsen, war sogar Ministrant. Er hat also von Herz, Seele und Verstand genau wissen müssen, dass es ein Verbrecherregime. Und er hat es nicht nur daran teilgenommen, sondern selbst auch vorangebracht.
Und Sie beschreiben auch in einem Ihrer Bücher, meine ich, oder in einem Ihrer letzten Texte, dass er eigentlich sehr früh geahnt hat, wie das enden wird. Wo er einem Freund erzählt, du gehst jetzt nach Amerika, du musst deinen Doktor machen, mich werden Sie hängen.
Nein, das war ein Schulfreund, der ihn in Krakau besucht hat. Und dem sagte er, du wirst Professor und mich wird man hängen.
So war es, genau.
Aber gleichzeitig schrieb er auch in der Zeit, ich bereite mich vor auf eine neue Freiheit. Er war völlig gespalten.
Und wie haben Sie ihn im Gefängnis erlebt dort?
Als großen Lügenbold. Weil als ich da mit meiner Mutter, ich saß dann auf ihrem Schoß vor dieser Fensterscheibe, saß von mir aus gesehen links von ihm der Soldat mit dem weißen Helm. Und er lachte mich an und sagte dann, hi, Niki, wie ich zu Hause genannt werde, jetzt feiern wir bald wieder Weihnachten am Schoberhof. Und dann erzähle ich ja wieder die lustigen Geschichten vom Hubertoni. Und dann hören wir die Platten und ganz pfundig wird's. Und ich saß ruhig da und sagte mir, warum lügst du? Du weißt doch, dass du gehängt wirst. Weil das wusste die ganze Familie.
Das war so, als 6-7-Jähriger war
da
ihm das klar?
7, ja. Nein, es war so, dass der Anwalt meines Vaters, der Dr. Seidel, zu meiner Mutter schon im Sommer 46 noch gesagt hat, Frau Frank, die Beweise gegen ihren Mann sind so stark, sie müssen mit dem Todesurteil rechnen. Das haben die 5 Kinder erfahren, wobei nur 3 Kinder, die anderen waren schon eher erwachsen. Und so sind wir unter diesem Vorzeichen hingefahren nach Nürnberg. Das wird der einzige und letzte Besuch, bevor er gehängt wird. Und da war das für mich als Kind unheimlich enttäuschend.
Das war die eine Enttäuschung. Und ich kenne das aus Gesprächen mit Ihnen. Ich habe immer das Gefühl, diese ganz große, tiefe Enttäuschung mit Ihrem Vater hat auch zu tun mit der Tatsache, dass er bis zum Schluss so uneinsichtig war. Und ich habe neulich einen Satz von Ihnen gefunden, wo Sie sagen, ich glaube, wenn der einmal zugegeben hätte, was er gemacht hat, ich hätte kein einziges Buch geschrieben.
Das stimmt. Wenn er also wirklich echt bereut hätte, wenn er wirklich uns das auch geschrieben hätte und seinen erwachsenen Kindern beigebracht hätte, dass er wirklich Reue gezeigt hätte. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sogar noch in seinen letzten beiden Briefen an seinen Anwalt Seidel und an meine Mutter hat er geschrieben, ich war niemals ein Verbrecher. Dieses ist ein Prozess, der mit Justiz nichts zu tun hat. Und eines Tages wird die Wahrheit über mich herauskommen. Bitte sorgt dafür, dass die Wahrheit über mich herauskommt. Habe ich gemacht. Allerdings anders, als er sich
als er sich das vorgestellt hat. Und Sie sagen auch, der Moment, in dem Sie ihn dann erhängt haben oder gehängt haben, das war für mich ein wunderbares kleines Rachegefühl, so nennen Sie das.
Ja, ja, das stimmt schon. Wobei ich grundsätzlich gegen die Todesstrafe bin, aber meinem Vater gönne ich sie rundherum. Weil er hätte mir auch, er war viel gescheiter als ich, viel gebildeter und er konnte unheimlich gut reden. Und der hätte mir mit seinem, mein Hirn einfach schwer vergiftet. Und ich hätte vermutlich viel länger gebraucht, um die Wahrheiten dann zu erkennen. Das war's.
Sie tragen immer ein Foto Ihres Vaters bei sich?
Nur wenn ich diese Jacke anhab. Wenn ich also verreise oder von Ihnen eingeladen werde, dann ist neben meiner liebsten Hannelore und der Tochter und den drei Enkelkindern ist auch der tote Vater begleitet auf seiner Bahre dabei.
Dieses Foto, kurz nach seinem Tod, ja?
Ja, ja. Ja, und wenn Sie genau hinschauen, er grinst, der Hund. Weil seine Ideologie lebt wieder auf und
das ist das, was Sie darin sehen, ja?
Er gewinnt.
Ich glaube, das Grundgefühl, was Sie haben, das teile ich auch. Natürlich selbst die Strafen, die dort verhängt worden sind, die ja die höchst denkbaren Strafen waren, Todesstrafen, irgendwie ohnmächtig wirken angesichts der Verbrechen, um die es da geht. Da versagt ja die Sprache, überhaupt Worte zu finden für diese Massenverbrechen und natürlich auch die juristische Sprache. Mhm. Es ist ja ein bisschen eine Illusion, ehrlich gesagt, wenn wir hier von Gerechtigkeit und von Strafe und Genugtuung sprechen. Mhm. Nichts kann ja irgendwie die Welt wieder ins Lot bringen nach einem solchen Massenmord und einem solchen Raubfeldzug. Also ich teile dieses Gefühl der Unbefriedigtheit. Natürlich ist dieser Prozess nicht etwas, wo man dann am Ende sagen kann, so, jetzt lässt man es auf sich beruhen.
War das, Herr Steinke, auch gar nicht die Absicht dieses Prozesses? Ich habe neulich ein sehr gutes Stück von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, eigentlich ging es da gar nicht so sehr, ging es natürlich auch um Recht und Gerechtigkeit, aber in allererster Linie ging es um eine große Erzählung. Was ist das für eine Erzählung?
Nürnberg war in Schutt und Asche. Deutschland war im Chaos. Mhm. Und zwar auch nicht nur physisch, sondern auch die Menschen. Die hatten jahrelang diese Propaganda und die... Es war jetzt zwar nicht mehr so organisiert, aber es brodelte weiter. Die Leute haben weiterhin Legenden und Gerüchteküche gehabt. Und dann war die Idee der Alliierten, wir machen jetzt einmal eine ganz klare Botschaft. Wir reißen in einem großen Gerichtssaal eine Mauer nieder, damit da Journalisten rein können, und zwar gleich Hunderte. Und wir erzählen ganz verständlich und didaktisch durchdacht, wie es gewesen ist, um eine Geschichtslektion der Welt zu erteilen. Die Frage, wer den Krieg verloren hat, die war ja klar. Für alle. Aber die Frage, ob es ein moralisches Verbrechen war, was die Nazis gemacht haben, oder ob es einfach nur zwei Parteien waren oder mehrere, die wie halt üblich einen Krieg geführt haben, das war etwas, was man mal durchexerzieren sollte. Und das haben die Alliierten auf eine wirklich geniale Art gemacht, weil sie gesagt haben, wir könnten im Prinzip Zehntausende anklagen.
Das ist der Punkt.
Das ist ja völlig willkürlich, ob man jetzt 20 oder 24 anklagt. Ich habe einmal mit einem ehemaligen Chefankläger der Nachfolgeprozesse gesprochen und ihn gefragt, wieso es 24 sein musste. Und er meinte, weil die Holzbänke nicht länger waren. Also halb im Scherz, aber halb auch ernst, weil es ist egal letztlich. Die Zahl kann immer nur willkürlich sein. Und man kann eine Tugend draus machen, indem man sagt, ja, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es überschaubar bleibt. Man kann dem Publikum besser die Geschichte von 24 Männern erzählen oder 22 als von 500. Das ist dann noch irgendwie überschaubar. Und das haben die Alliierten auf eine ganz virtuose Art eigentlich dann durchdekliniert. Und sie haben vor allem auch von Beginn an sich überlegt, wen casten wir? Wen wollen wir auf der Anklagebank haben?
Sie benutzen das Wort casten, ja?
Ja, die haben bewusst überlegt, wir wollen auch repräsentiert haben die Schwerindustrie, die das Hitler-Regime unterstützt hat. Wer kann die repräsentieren?
Wer
und dann
war das
Gustav Krupp. Die Idee war, das könnte der Chef des Krupp-Konzerns sein. Und dann fiel ihm kurz vor Prozessbeginn auf, dass Gustav Krupp schon hochbetagt und schon nicht mehr verhandlungsfähig war. Und haben gesagt, ja, okay, kein Problem, wir nehmen seinen Sohn. Krupp Junior kann das ja genauso repräsentieren, also im Sinne von Casting. Da haben dann die Richter nicht mitgespielt, weil das ist, also so kann man nicht arbeiten. Das ist ja kein Fußballspiel, wo man einfach einen Spieler auswechselt. Aber das zeigt, wie didaktisch und wie auf Öffentlichkeitswirkung getrimmt von Beginn an das Konzept war.
Frau Clausen.
Ja, man sieht das auch tatsächlich an dem Medieneinsatz im Prozess selber. Mhm. Also wir haben ja eben schon in dem Einspieler gesehen, dieser Beweisfilm, es sind insgesamt mehrere Beweisfilme gezeigt worden. Der Nazi-Concentration Camps ist sicherlich einer der eindrücklichsten.
Wieso?
Es gibt noch einen sowjetischen
Nazi-Concentration.
So heißt er aber. Also er ist als unter dem Titel Nazi-Concentration Camps quasi als Beweisstück in den Film eingebracht worden.
Göring, ne? War Nazi Number Two, ne?
Also ja, genau. Und dann gibt es, und es gibt auch noch ein sowjetisches Pendant dazu. Also es gab einen Film, der dann auch noch mal die diese Verbrechen auf der in der besetzten Sowjetunion aufgelistet hat. Und es gibt ein Foto vom Ende Juli 1945. Da ist also das Londoner Statut, was die Grundlage für diesen Prozess am Ende gebildet hat, ist noch gar nicht unterzeichnet. Die sind in London und verhandeln, die Alliierten, darüber, wie sie denn nun dieses Verfahren durchziehen können, was die Anklagepunkte sind, wie die Verfahrensordnung aussieht und so weiter und so fort. Und sind währenddessen auf der Suche nach einem Verhandlungsort und fliegen nach Nürnberg und schauen sich diesen Gerichtssaal an.
Weil dort noch ein einigermaßen intaktes Gebäude steht.
Großes.
Ein intaktes Gefängnis, all diese Dinge.
Genau, und auch gut zu erreichen. Also Infrastruktur ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen die Hunderte von Menschen, die da kommen und da arbeiten, die müssen sie irgendwo unterbringen. Sie brauchen Presse, einen eigenen Ort, wo die Presse untergebracht werden kann. Dann kommen da hunderte Journalisten, die wollen irgendwo wohnen. Die Stadt ist zerstört.
Genau, man muss sich immer klar machen, also, was Roland Steinke gerade sagte, was war das für eine Situation damals? Und insofern ist ja auch die Geschwindigkeit, in der das passiert, so beeindruckend, oder? Also in diesem vollkommen zerstörten Land.
Unglaublich.
Setzt du in so kurze Zeit, ein halbes Jahr nach Kriegsende, setzt du an solchen Prozess um?
Das ist in
einer Welt, in der ja zum Beispiel die simple Frage, woher kommt eigentlich das Papier?
Genau. Papier ist eine ganz hohe, ganz, ganz teure Währung in der Zeit. Ja. Und das ist im Übrigen ganz schlechte Qualität auch noch obendrein. Und diese Entscheidung für diesen Prozessort, die ist eine, die in London getroffen wird. Und dann fliegen die nach Nürnberg. Und dann gehen Sie in diesen Saal und dann sehen Sie auf diesem Foto, dass an der Stelle, an der dann später diese Leinwand für die Prozessfilme ist, da ist so ein Tuch hingeklemmt. Da sieht man es jetzt auf dem Foto gut. Da hängt so ein Tuch. Das heißt, das Erste, was gemacht wird, ist, wo platzieren wir die Medien? Wo platzieren wir den Film?
Weil Sie den Film gerade angesprochen haben. Ich glaube, wir haben einen kurzen Ausschnitt hier. Vielleicht werfen wir einen kurzen Blick rein, um zu verstehen, wie dort auch eine bestimmte Atmosphäre erzeugt worden ist. Bitte schön. Also da sehen wir das, ne? Die gibt's dann die Originalsprache, die Originalvertonung, die Nazi-Concentration-Camps, also die Konzentrationslager, die Bilder von oben. Haben denn damals, Herr Steinke, weil ich vorhin gerade auch geschildert habe, Ihr Aufwachsen, von dem Sie sagen, es war surreal. Ich bin im Schatten all dieser Gebäude, bin ich eigentlich groß geworden, habe mit meinen Freunden da Fußball gespielt. Blick zurück, haben die Deutschen damals das angenommen? Haben die verstanden, was da passiert ist? Oder das Ganze weit von sich
gewiesen? Die haben das weit von sich gewiesen mit dem Argument, das ist ja Siegerjustiz, das ist ja Rache, verkleidet als Justiz. Die Deutschen, sage ich jetzt, also natürlich gibt es Umfragen, dass das die Leute auf der Straße so dachten, aber auch die Elite, ja, die Vorgänger von Kai Ambos an den Universitäten, die Rechtswissenschaft hat jahrzehntelang, noch bis in die 80er, teilweise 90er Jahre, in Doktorarbeiten, in Lehrbüchern geschrieben, das war alles keine richtige Justiz. Die Deutschen, die Westdeutschen muss man sagen, haben komplett sich vernagelt gezeigt und das eigentlich abgetan, als sei das keine richtige Justiz. Als schon weltweit der Diskurs viel weiter war und man gesagt hat, dass das eigentlich eine Revolution zum Guten war, ein bahnbrechendes, vielleicht das wichtigste Urteil der Weltgeschichte eigentlich.
Ihre Vorgängerkollegen, die obersten Gerichte auch, die haben das im Bauschenbogen abgelehnt.
Also in den 50er Jahren gab es ein Urteil des Bundesgerichtshofs.
So, 58, glaube ich.
58,
ne?
Da zitieren die den vormaligen Justizminister mit dem Zitat, das seien dann so die sogenannten Kriegsverbrechen. Also gar keine richtigen Kriegsverbrechen, alles in Anführungszeichen. Und auch die Richter selber sprechen nur von angeblichen Kriegsverbrechen. Also die weisen das weit von sich und Und dann gibt's jede Menge Rechtswissenschaftler, die das Lehrbuch damals, das Standardlehrbuch zum Völkerrecht, da war dann die Rede davon, das Ziel sei gewesen, der Alliierten die Deutschen zu vernichten und Rache an ihnen zu üben. Da kann man heute nur den Kopf drüber schütteln. Also es gab komplett eine Verweigerung. Und die Botschaft von Nürnberg, die ja eine sehr schlichte eigentlich ist und eine sehr, sehr einfache, die haben die Deutschen erst in den 90er Jahren richtig akzeptiert, als es dann nämlich darum ging, mit dieser Botschaft gegen die DDR-Täter vorzugehen.
Deswegen habe ich vorhin in der Begrüßung die Mauertoten erwähnt oder die Mauerschützen erwähnt.
Da wendet sich das dann.
Da dreht sich das plötzlich.
Warum?
Können Sie das einmal erklären, warum?
Die Richter in Nürnberg haben gesagt, und das ist das Bahnbrechende, was zum ersten Mal so deutlich gesagt worden ist, es gibt Situationen im Leben, da musst du Gesetze brechen. Das sagen Gerichte ja sonst nie. Die Schuld der Nazis war nicht, dass sie die Gesetze nicht eingehalten haben, sondern im Gegenteil, sie haben sich ja an ihre Nazi-Gesetze gehalten. Sie haben ja legal gehandelt. Und trotzdem, die Forderung der Richter war, es gibt Dinge, die sind so eindeutig verbrecherisch. Massenmord an Kindern. Das kann kein Gesetz auf der Welt legitim machen. Auch kein Bellen eines Befehlshabers. Kein Diktator, der meint, er kann sich selber seine Gesetze machen, kann daran etwas ändern, dass das ein Verbrechen ist. Und wenn du das machst, wissend, was das ist, was du da machst, dann wirst du eines Tages dich da der Verantwortung stellen müssen.
Du stellst das Verbrechen sozusagen absolut.
Ja, und das ist etwas über dem irdischen Recht praktisch. Mhm. Also was die Menschen und die Staaten für Rechte machen, ja, muss immer noch in Frage gestellt werden. Es gibt da drüber noch eine Ebene. Man kann das Naturrecht nennen als Philosoph vielleicht. Man kann sagen, die 10 Gebote, wenn man das eher religiös betrachtet.
Genau.
Oder man kann sagen, das Völkerrecht. Und das ist eine Ebene, das gibt natürlich allen Menschen Hoffnung in den Staaten, weil das heißt, der Macht der Gewaltherrscher ist eine gewisse Grenze gesetzt. Es gibt die Hoffnung, dass eines Tages die Dinge wieder umgekehrt werden. Und es ist eine Botschaft. Es gibt Situationen, wo du das Recht brechen musst, die sich nicht nur an die Deutschen richtet, sondern die auch heute Offiziere des Assad-Regimes in Syrien gesagt bekommen ins Gesicht. Die stehen heute in Deutschland teilweise vor Gericht mit dem Vorwurf, du hast dem Assad-Regime gedient, für das Assad-Regime gefoltert, du hättest dich widersetzen müssen, du musst Nein sagen. Und das wollte die westdeutsche Justiz nicht adoptieren als Gedanke, sondern erst in den 90er Jahren, als es gegen die Kommunisten ging.
Ist das, Kai Ambos, tatsächlich der Begriff, ich habe das vorhin schon einmal eingeführt, um den das kreist, die Frage der individuellen Schuld?
Also eins ist klar, Nürnberg ist eine ganz große Leistung. Ich würde ein bisschen differenzierter sehen, es sind nicht die Alliierten gewesen, sondern vor allem die USA. Es gab ja innerhalb der Alliierten, gerade mit den Russen, extreme Differenzen. Die Russen wollten ja letztlich, Stalin wollte ja die Leute alle exekutieren. Er hat ja gar kein Interesse gehabt an Gerichtsverfahren.
Er wollte auch Schauprozess. Also er hat ja in den 30er Jahren
also insofern,
Schauprozesse.
Ja, lass mich mal das Argument zu Ende bringen. Glaube ich, ist das eine Differenzierung. Und andererseits ist der Grundsatz individueller Verantwortlichkeit, persönlicher Verantwortlichkeit, was Sie jetzt als individuelle Schuld bezeichnet, was ja im Strafrecht ganz normal ist. Also wir machen Strafprozesse. Wir haben gerade über das Blockverfahren hier in Hamburg gesprochen, eben vor der Sendung. Mhm. Da geht es ja auch um die persönliche Schuld der Mutter, der Kinder. Das ist ein ganz normaler Grundsatz, aber wir hatten den halt nicht im Völkerrecht. Und das hat quasi Nürnberg geleistet. Und alles, was danach gekommen ist, bis zum Internationalen Strafgerichtshof, bis zu dem Ad-Hoc-Tribunal Jugoslawien und alle möglichen Tribunale berufen sich auf Nürnberg. Wobei aber natürlich hat Nürnberg auch sehr viele Defizite und Probleme. Also zum Beispiel ist das Argument der Siegerjustiz nicht so banal. Denn man hätte natürlich in Nürnberg bei der Besetzung des Gerichts auch überlegen können, zum Beispiel einen deutschen Richter zu benennen. Also nicht einen Nazi, sondern halt jemand, der aus dem Widerstand kommt. Und wir haben natürlich seit Nürnberg schon in Tokio niemals die Situation gehabt, dass die Siegermächte, und das waren eben die Alliierten, auch das Gericht stellen. In keinem anderen Tribunal, schon in Tokio nicht, da hatten wir über 10 Richter, zum Beispiel einer aus Indien, auch aus Australien, Jugoslawien-Tribunal. In meinem Tribunal, wir sind ja alle, ich bin ja kein Kosovo-Albaner, ich bin ja kein Serbe. Also das heißt, es machen immer andere Nationen, weil natürlich die Neutralität... Erklären,
Sie sind Richter an diesem Kosovo-Sondertribunal.
Genau. Und natürlich ist ein französischer Richter, ein russischer Richter, ein amerikanischer Richter, ein englischer Richter nicht neutral, nachdem er gerade von diesem Nazi-Staat in Schutt und Asche gelegt wurde. Und dieser Aggressionskrieg, das war ja der Kernvorwurf. Und dann ist natürlich das andere Problem, es gäbe viele Probleme, die können wir in der Sendung gar nicht alle behandeln, aber das andere Problem ist natürlich, dass letztendlich das größte zivilisatorische Verbrechen der Nazis jenseits des Aggressionskriegs, nämlich der Holocaust an den Juden, gar nicht voller Gegenstand dieses Verfahrens war, weil die Jurisdiktion des Gerichts, die Zuständigkeit beschränkt war auf letztendlich Verbrechen seit 1939, also seit dem Aggressionskrieg, dem Angriff auf Polen. Und die gesamte Nazi-Politik, wo auch Herr Frank, Ihr Vater, sehr beteiligt war, die Verfolgung der Sozialdemokraten, der Kommunisten, auch der Juden in den 30er Jahren, also ab 33, die war gar nicht in der Zuständigkeit. Und das haben auch viele Leute jetzt aus Opfersicht kritisiert. Also deswegen kann man sagen, das Tribunal hat zum Beispiel auch eine Sache nie klassifiziert, die Sie auch, Herr Lanz, mal angesprochen haben. Die Bombardierung, der Luftkrieg war eine einzige Verletzung von humanitärem Völkerrecht. Es wurde überhaupt nicht unterschieden zwischen Zivilisten und zwischen Soldaten. Weder von den Nazis noch von den Engländern. Denken Sie an Hamburg-Dresden. Noch von den Amerikanern im U-Boot-Krieg. U-Boot-Krieg war das andere, unbegrenzter U-Boot-Krieg.
Und diese Zerstörung war ja auch gar nicht mehr kriegsentscheidend, sondern es wurde gemacht,
weil man es konnte. Es war erstens nicht kriegsentscheidend, es gab keine militärische Notwendigkeit, aber es war vor allem, Es war völlig egal. Kassel wurde in einem Tag von der Royal Air Force völlig zerstört. Da hat man überhaupt nicht differenziert, ob da irgendwie noch ein militärisches Ziel ist. Und das hat Nürnberg im Grunde genommen, auch weder von den Nazis und schon gar nicht von den Alliierten, hat Nürnberg nicht behandelt. Nürnberg hat zum Beispiel auch nicht den Hitler-Stalin-Pakt, das wollte Seidel ja problematisieren. Natürlich haben die Sowjets, also Stalin, der ja direkt die Richter beeinflusst, es gab ja keine unabhängigen, der russische Richter war ja nicht unabhängig, die saßen ja da auch in Militärkleidung, das ist ja undenkbar für uns. Und natürlich war der Hitler-Stalin-Pakt ein No-Go für die russische Bank. Es war ja die Situation, dass die Angst hatten, die anderen Richter, dass die Russen dann irgendwie gehen. Also dass das Verfahren quasi beendet wird, weil die Russen sagen, das machen wir nicht mit. Aber der Hitler-Stalin-Pakt, die Aufteilung Polens von Stalin und von Hitler, wurde versucht zu problematisieren von Seidel, aber wurde nicht genommen. Mhm. Das Massaker von Katyn, wo wir heute wissen, Gorbatschow hat ja 1990 zugegeben, das waren eben mal nicht die Nazis.
Die Sowjetunion, ne?
Genau, und das wurde auch
Kriegsverbrechen, ne?
Mit anderen Worten, wir haben hier ein Problem, dass nichts an diesem historischen Vermächtnis ändert.
Aber es ist gut, dass man
Nürnberg wichtig ist, aber man muss es schon differenziert betrachten, die Gesamtbewertung vom Nürnberger Prozess.
Ich will nur einmal sagen,
Herr Stanke,
Siegerjustiz ist ja ein... Wie meinen Sie das mit den Nazis? Das waren nicht die Nazis. Mussten die alle auch bei Katyn, mussten die alle erst ihren Parteiausweis zeigen? Ich finde, dieser Begriff der Nazis, wo man eigentlich Deutsche sagen sollte, ist für mich so die erste Verschwiemelung in unserer Art, die Sachen einfach nicht wirklich wahrhaben zu wollen. Ich höre es immer wieder, es waren die Nazis, da sind die alle mit ihrem Parteiausweis rumgelaufen. Die ganzen SS-Wächter, die SS, die ganzen Soldaten, alle, wo wir die Länder überfallen haben. Mhm. Und das ist für mich immer, das höre ich überall, auch in unseren besten Medien lese ich es und höre ich es, wird immer von den Nazis
geredet. Das ist ein sehr berechtigter Einwand, zumal Franz von Papen, der mit auf der Anklagebank saß, eben ein Nationalkonservativer war. Das nehme ich gerne auf.
Und freigesprochen
wurde. Das ist der Punkt, den ich sagen wollte. Siegerjustiz klingt nämlich so, als ob man einen kurzen Prozess gemacht hätte. Und das ist eben ganz wichtig zu sagen.
Absolut.
Sieger, es waren die Sieger. Und die waren nicht unvoreingenommen. Und die haben ihre eigene...
Aber es war nicht die Pose der Sieger, ne?
Man kann ja als Sieger sowohl fair als auch überzogen agieren. Und es ist eben wichtig zu sagen, die haben sich sehr bemüht, fair vorzugehen. Wie gesagt, es gab Freisprüche, es gab auch nicht nur Todesurteile, es gab auch eine sehr milde 10-jährige Freiheitsstrafe für einen Angeklagten. Und es gab volle Verteidigungsrechte, den Leuten wurde Gehör geschenkt. Wir sehen auf den Bildern die Leute mit Sonnenbrille. Das war, weil die Lichter der Kameras so grell waren, hat man denen angeboten, sie können eine Sonnenbrille tragen.
Ja, das
war rechtsstaatlich.
Mein Vater hatte schon eine Augenentzündung in Krakau. Also er hatte tatsächlich, hat darunter gelitten, aber sicher kommt der Scheinwerfer dazu.
Ich will nur sagen, das ist nur gar nicht eine brutal durchexistierte Justiz gewesen, sondern da hätten sich die Welt und die Deutschen zumal wirklich was von abgucken können, was rechtsstaatlich
war. Also können Sie mal erklären, was war die Idee, wenn Sie sagen, ja, muss insbesondere der Amerikaner, wie hat man das begründet? Was war der Gedanke dieses Gerichts?
Also es gibt ja bei den USA gab es ja zwei Denkschulen, das ist ja historisch alles Aufgabe, die sogenannten Realisten und dann die Idealisten. Und diese Idealisten wollten halt Gerechtigkeit. Jackson wird hier immer genannt.
Jackson ist der
Hauptankläger, der Telford Taylor. Das war die Schule, also Roosevelt schon, dann Truman, die gesagt haben, wir müssen Gerechtigkeit schaffen und wir müssen hier ein Denkmal für die Gerechtigkeit, das Stärke des Rechts. Und das ist ja auch alles richtig. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir heute Völkerstrafrecht haben. Da sind wir einer Meinung. Aber es gab dann eben auch, was Ronnen Steinke zu Recht auch ein bisschen als Doppelmoral oder Doppelstandards ansieht. Es gab eben schon damals in 46, 47 die Realist, George Kennan. Der spätere CIA-Direktor, die dann die Operation Gehlen, die dann mit dem BND zusammengearbeitet haben, weil plötzlich das Thema war kommunistische Gefahr. Und das hat sich dann mit der Zeit durchgesetzt. McCloy, warum wurden die Leute so früh begnadigt, die nicht zum Tode verurteilt wurden? Wir hatten ja auch die ganzen Nachfolgeverfahren noch. Man muss ja sehen, Leute wie Albert Speer, die waren ja paar Jährchen nur, außer Hess, waren die alle nur ganz kurz im Gefängnis. Und das war, weil McCloy auch auf dieser Realist-Line gesagt hat, und erstens, wir brauchen jetzt die Deutschen, die deutsche Wirtschaft zum Beispiel, ja, in dem späteren ein IG-Farben-Prozess, das war ja, wo der Alfred Krupp dann einer der Angeklagten war, dass man einfach gesagt hat, wir brauchen die gegen die Sowjetunion, gegen die kommunistische Gefahr. Und insofern gab es dann natürlich auch ein geopolitisches Interesse und die 90er Jahre dann, als wir dann, also Nürnberg ist ja ein schöner Fall, das können Sie nochmal sagen, aber wir haben ja dieses Erbe, Nürnberger, was wir heute haben, die Akademie, das Memorial, das wurde ja jahrelang auch von der bayerischen Staatsregierung, auch von der Stadt Nürnberg irgendwann in den 90er Jahren hat man gesagt, das ist eigentlich ein Asset, das ist eigentlich eine gute Sache für Deutschland, die wir nutzen können.
Was absurd ist eigentlich, also, ein Ort, wo die Deutschen gar keine Rolle gespielt haben, außer meckern und unkonstruktiv sein.
Genau. Könnt ihr uns noch mal mitnehmen, Frau Clausen, Sie vielleicht auch und Herrn Frank auch die Frage, diese Stimmung damals, diese Atmosphäre, was war das vorherrschende Gefühl bei den Deutschen? War das das Gefühl, gut so, dass das passiert und dann haben wir es für uns individuell hinter uns? Lass es uns schnell durchziehen und dann reden wir bitte jetzt auch nicht mehr darüber. Mhm. Ich lese gerade sehr viel in dem Buch von Harald Jener, der ein tolles Buch geschrieben hat über diese Wirtschaftswunderzeit. Mhm. Und der dann von dieser Arbeitswut schreibt und sagt, diese Arbeitswut, das ist ein Begriff aus der Zeit, die wirklich ablenken sollte von dem Grauen, das hinter einem lag. Man konnte auch nicht mehr zurückblicken, weil da war nichts, worauf man stolz sein konnte. Also hat man mit Hilfe von Überstunden und noch mehr Überstunden und sehr viel Alkohol einfach versucht, irgendwie zu vergessen und hat dieses Wirtschaftswunder produziert. Also wollte da jemand was von Schuld wissen oder niemand?
Nein, also das ist grundsätzlich ist natürlich diese Nachkriegszeit und zwar sehr, sehr lange geprägt von einem Beschweigen, von einem Verdrängen, von einem Vergessen. Diese berühmte Schlussstrich-Mentalität, ne, das ist immer so das Schlagwort, die ist total prägend. Was diesen, ich glaube, man muss bei dem Nürnberger Prozess, also ich finde auch nochmal ganz wichtig, diese Unterscheidung, wir sprechen da von zwei unterschiedlichen Prozessprogrammen. Einerseits diesem internationalen Militärgerichtshof und dann den Nürnberger Nachfolgeprozessen, die ja ausschließlich amerikanische Prozesse gewesen sind. Da sind also die anderen Alliierten komplett raus. Die haben aber auch in Nürnberg stattgefunden. Da muss man schon sehr stark unterscheiden. Bei dem ersten Prozess ist
der,
es so...
Der, über den wir jetzt heute reden?
Über den wir, genau, ja. Bei dem ersten Prozess, über den wir heute reden, ist es so, dass es ist natürlich ganz schwierig, sich in der damaligen Zeit, wenn Sie sich vorstellen, wenige Monate nach Kriegsende, wie kommen Sie überhaupt an die Informationen, was die Leute tatsächlich gedacht haben? Also die werden in Umfragen jetzt nicht gesagt haben, ja, ich war voll dabei und ich bin jetzt hier voll, also gegen diesen Prozess, das geht alles gar nicht. Mhm. Die haben sich insgesamt schon dagegen ausgesprochen. Sie haben aber auch zum Teil, also es gibt zum Beispiel Briefe an Robert H. Jackson, an den amerikanischen Chefankläger, da kommen ganz unterschiedliche Stimmen raus. Und es gibt schon auch Stimmen, die wirklich sagen, gut, dass diese Verbrecher vor Gericht stehen. Aber es gibt generell eine starke Tendenz zu sagen, es ist gut, dass diejenigen vor Gericht stehen, die uns das hier angetan haben.
Also wir als Opfer.
Leben in einem zerstörten Land. Unser Land liegt am Boden. Existiert de facto nicht mehr. Also das heißt, dieses, was wir aus unserer heutigen Sicht natürlich sehen würden und sagen, also es ist wichtig, es ist gut, dass die vor Gericht gestellt worden sind, die für diese monströsen Verbrechen verantwortlich waren. Das ist nicht die deutsche Perspektive gewesen. Die ist ganz, ganz stark auf die eigene Lebensrealität
nicht
bezogen.
Nicht der Geist, der dann jemanden wie Weizsäcker dazu gebracht hat, vom Tag der Befreiung zu sprechen.
Genau.
Sondern was ganz anderes.
Der Weizsäcker, der seinen Vater verteidigt hat in einem der Verfahren. Dieser berühmte Weizsäcker, da gibt es ein sehr gutes Buch dazu. Also das ist alles sehr komplex und es gibt viele Widersprüche. Das ist im Grunde ja deutsche Geschichtsaufarbeitung, was wir hier machen.
Aber es war doch klar, dass die von Anfang an, es gibt dieses Buch von einem österreichischen Psychiater, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert. Und der kam zurück mit den Amis und die erste befreite Großstadt war Aachen. Und der hat die alle befragt und alle haben sie ihm gesagt, ob Männlein oder Weiblein oder Bub oder sonst was, wenn wir den Krieg verlieren, dann wird es uns schlecht gehen, weil das, was wir den Juden angetan haben, das wollte ab dem 8. Mai 45 niemand mehr wissen. Und auch was sie vorher gesagt hat, dass das Individuelle erst da bei dem Prozess richtig, das war vorher genauso da. Alle, die da mitgemacht haben, wussten ganz genau, was wir machen, ist verbrecherisch. Das wussten sie alle. Selbst der größte Atheist hat seine 10 Gebote im Hirn. Wissen Sie, das weiß man.
Ja, Herr Frank, der Punkt ist, ob es ein Tribunal geben wird, das, was Herr Lanz meint, das wussten sie natürlich nicht. Also die Nazis haben nicht erwartet, dass Nürnberg... Das konnten Sie nicht wissen.
Willst du mal erklären, um das präzise zu sagen, weil es wichtig ist, das zu verstehen. Also du machst das, was du machst. auf Basis von Gesetzen, die du selber gemacht hast. Herr Steinke hat es ja gerade ausgeführt. Ja, du hast den Diktator und der sagt, pass auf, das ist gesetzlich gedeckt. Das
trotzdem was ihr hast tut, du, wie Herr Frank sagt, im Hinterkopf diese Stimme, die sagt,
ich weiß, aber ich will es nur einmal kurz erklären. Richtig, du hast sozusagen, du tust das auf der Basis von Gesetzen, nach dem Motto, da gibt es einen Befehl und diesem Befehl bin ich gefolgt. Und es ist natürlich nicht einfach, dann sozusagen im Nachhinein ein Tribunal für etwas einzurichten, was vorher rechtmäßig
ein internationales Tribunal. Und das war das Neue, weil wir hatten ja nach dem Ersten Weltkrieg im Versailler Friedensvertrag hatten wir ja eine Regelung zu Kaiser Wilhelm. Da haben die Siegermächte damals geschrieben, er muss Verantwortung zeigen, ist aber dann in die Niederlande geflohen. Und es gab dann die Delegation mit den berühmten Leipziger Prozessen. Das waren deutsche Prozesse, die letztendlich nicht das gebracht haben, was man erwartet hat. Das heißt, wir haben mit Nürnberg das erste Mal auf völkerrechtlicher Ebene ein Tribunal geschaffen, was natürlich immer sein kann, wenn Sie einen Regimewechsel haben, jetzt zum Beispiel in Venezuela, hopefully, oder in Syrien, dann sind das ja nationale Verfahren. Das war ja DDR. Das ist ja DDR. Das ist ja, wir haben ja, der Bundesgerichtshof hat ja die Mauerschützen. Das war ja kein Völkerstrafrecht, das war ja kein völkerrechtliches Tribunal, das war die deutsche Justiz und das geht immer. Aber dazu brauchen Sie die politischen Voraussetzungen. Also der Diktator muss fallen. Dieses also
ein Regimewechsel ist der DDR auch gewesen. Ne? Ja, ja, es gab eine Auswechslung der Elite.
Sie und dann als Juristen wissen es doch noch genauer. Haben sich nicht die Richter ziemlich bald nach dem Krieg so selber entschuldigt, dass sie nur den Gesetzen gefolgt
haben? Die deutschen Richter haben sich gegenseitig keine Krähe der anderen ein Auge ausgehakt. Also es ist auch richtig, sowohl die Alliierten haben, wie Sie schon gesagt haben, recht bald die Lust verloren und gesagt, okay, jetzt brauchen wir die Deutschen, egal wie vernagelt sie sind, brauchen wir sie gegen die Kommunisten im Kalten Krieg auf unserer Seite. Also man hat sie bewusst geschont. Und die Deutschen selber, die dann recht bald auch wieder das Heft des Handelns hatten oder das selber übernehmen durften, haben also alle Augen zugedrückt und haben eine Lebenslüge gepflegt, die da lautete, die Haupttäter waren Hitler, Himmler und Heydrich. Und alle anderen haben nur Beihilfe geleistet. Und Beihilfe kann man ganz milde bestrafen, hat man große Spielräume. Das ist aus heutiger Sicht also juristisch, akrobatisch, ambitioniert, aber moralisch höchst widerwärtig.
Genau, ich will es nur mal sozusagen geschichtlich, ohne Jurist zu sein, ein bisschen einordnen. Im Sinne, früher endeten Kriege ja so, dass man sich dann in so einem pseudo-edlen Gestus im Grunde fast alles verziehen hat. Und gesagt, komm, jetzt schwamm drüber, ist vorbei. Egal, welche Ekelhaftigkeit du begangen hast, war Krieg und jetzt ist vorbei.
Das endet Holzhacken in Holland.
So. Und das endet dann mit also Nürnberg.
Wir haben eben jetzt vereinfacht gesagt, seit dem 19. Jahrhundert mit den Haager Abkommen haben wir eben Regeln. Wir sagen heute, es gibt Regeln im Krieg. Auch im Krieg musst du dich an gewisse Regeln halten. Und wenn du die brichst, dann kommt die große Frage, was passiert dann eigentlich? Und bis Nürnberg ist nie was passiert.
Richtig.
Im besten Fall oder im schlechtesten, je nachdem aus welcher Sicht, hat der Sieger die anderen exekutiert. Und das war ja genau die Diskussion, wo Churchill aus dem Raum gestürmt ist, als Stalin gesagt hat, mit Roosevelt zusammen, wir holen uns 50.000 Deutsche, Nazis oder nicht, ist mal egal, wie wir die nennen, und die werden wir exekutieren. Er hat gesagt, das wird die britische Öffentlichkeit nicht akzeptieren. Und das war das, was man früher gemacht hat. Das war die Art von Rechenschaft. Man hat einfach Leute exekutiert.
Rache.
Und jetzt haben wir eben ein Gericht. Und in der Tat ein Gericht. Und das muss man, insofern gebe ich Herrn Steinke ganz recht, das muss man einfach ganz, ganz groß schreiben, wo die Deutschen sich ihre Verteidiger aussuchen konnten. Wo es eine Dolmetschung gab und wo sogar ein Nazi hätte Verteidiger sein. Es gab ja auch einige Nazis, die Verteidiger waren. Nicht alle. Manche waren sehr renommierte Strafverteidiger, aber die Amerikaner vor allem und die Engländer haben gesagt, ihr dürft euch den Verteidiger aussuchen. Was also ein faires Verfahren war. Das würde ich völlig unterschreiben.
Die haben eine Liste vorgelegt. Soweit ich weiß, haben die Amis doch Listen vorgelegt mit Anwälten.
Also, es ist eine Mischung. Tatsächlich konnten die Angeklagten selber Anwälte vorschlagen, wenn sie denn welche hatten. Das Problem war, also die durften NSDAP-Mitglied sein und sonst was. Das war alles kein Problem. Sie durften halt nur, es gab zwei Bedingungen als Zulassung als Verteidiger in Nürnberg. Das eine war, sie mussten grundsätzlich die Zulassung an einem deutschen Gericht vorher gehabt haben und sie durften halt nicht selber strafverfolgen. Also gerade quasi auf der Fahndungsliste stehen. Das ist ja eigentlich selbsterklärend. Das sind die beiden Bedingungen. Und dann gab es sowohl Angeklagte, die selber Verteidiger vorgeschlagen haben. Und es gab aber dann eben auch Listen, die erstellt worden sind. Und zwar gab es einen Aufruf der Amerikaner, die gesagt haben, weil, also die Logistik dieses Prozesses, dass dieser Prozess so auch in während seiner Durchführung so amerikanisch geprägt ist, hat ja vor allem damit zu tun, dass es die amerikanische Besatzungszone ist. Also die sind einfach für die Orga, für die ganze Organisation zuständig. Das heißt, die Amerikaner haben einen Aufruf gestartet, haben gesagt, wer verteidigt hier? Und dann haben sich Juristen dort gemeldet. Dann wurden Interviews geführt. Da gibt's sehr gut dokumentiert aus dem Archiv von Robert H. Jackson und von Kempner, der das dann gemacht hat für Jackson, wo dann Interviews, da steht dann, ja, der hört schlecht, der ist vielleicht nicht so gut, der ist zwar im materiellen Recht super, aber der hat noch nie einen Prozess geführt, den kennen wir eigentlich nicht, der weiß gar nicht, was den erwartet. Also die haben auch versucht, tatsächlich rauszufinden, ob das Menschen sind, die in der Lage sind, dieses Verfahren wirklich auch durchzuziehen und im Idealfall sogar schon auch mal Kontakt mit angloamerikanischer Verfahrensführung hatten.
Die Chance auf einen sehr interessanten historischen Einschub, weil Niklas Frank heute hier sitzt. Da hinten sehen wir ihren Vater auf diesem Foto. Und ich würde Sie gerne fragen wollen, Herr Frank, Ihre Familie, wie ist man Ihnen begegnet? Sie haben ja das in den Wochenschauen gesehen. Ja, Sie haben Ihren eigenen Vater in der Wochenschau gesehen,
ja, da ist
in Nürnberg vor Gericht.
Die ganze Familie Frank, weil es gab ja kein Fernsehen, da gab es immer vor den Hauptfilm und Schlierse war im Kino, gab es immer die sogenannte Wochenschau und da wurde natürlich war da, ich glaube, die ganzen Monate über zuallererst der Bericht über den Nürnberger Prozess und meine Mutter mit uns Kindern. Wir haben dann sofort, der Schwenk fing ja immer bei Göring an und die ganze Familie ging mit diesem Schwenk mit, ob er noch reicht, bis zum Vati, wie wir ihn nannten. Und da waren wir dann immer sehr stolz, vor allem waren wir stolz, dass er in der ersten Reihe sitzt. Und meine Mutter schrieb tatsächlich, die Briefe habe ich noch, er schrieb meinem Vater ins Gefängnis, du siehst von allen am besten aus und du bist auch so schön schlank geworden. Massenmord hin oder her, das war ihm wichtig. Und ich muss sagen, das hat uns eine gewisse Befriedigung, wie es meinen ältesten Geschwistern, die waren 11 und 13 Jahre älter als ich, weiß nicht, aber wir waren eigentlich recht zufrieden. Und in der natürlich war die Familie Frank nach dem am Ende des Krieges eine Verbrecherfamilie. Was auch verständlich ist, du wusstest nie, wie reagieren die Sieger. Nehmen Sie sich auch die großen Freunde der Familie Frank waren, die früher immer sofort Heil Hitler gemacht haben und Kurthaus in allen Richtungen bei den Frank. Das war in der Tat, das hat meine Mutter, die hat eben am Anfang geschrieben, was soll ich eigentlich für dich tun? Ich kann dir eigentlich nur unser tägliches Leben schildern. Und das ist ein absoluter Schatz für mich, weil alles aufgehoben worden ist. Und da sieht man, dass sie selber sehr gelitten hat, dergestalt, dass halt keiner mehr mit ihr was zu tun haben wollte. Nach dem Todesurteil ging sie aber in ein Lebensmittelgeschäft in Neuhaus und da war die Besitzerin so nett und hat gesagt, Frau Frank, jetzt kriegen Sie von mir eine extra Schüssel Sauerkraut, weil das ist ja mal ein schweres Schicksal. Und weiterhin der Name außerhalb von Schliersee Neuhaus, Familie Frank ist wie Meier-Müller. Das ist kein Name, wo ich je angesprochen worden wäre. Sagen Sie mal, sind Sie zufällig der Sohn von diesem Polen schlechter? Übrigens nicht schlechter von Krakau, sondern schlechter von Polen. Polen.
Ja, ja, ich habe beides gefunden.
Und das war also insgesamt für mich war es eh ein Abenteuer, weil alle Neuhauser, Schlierseer Buben hatten jede Menge Waffen. Weil die SS dann, die nach Österreich weiterfloh, alles hinterlassen hat. Da waren wir sehr stolz drauf. Wir hatten jede Menge Munition. Ich weiß selber noch, wie ich oberhalb vom Dürnbach unter einem Stein 5 deutsche Handgranaten. Ich weiß, wusste ich damals nicht. Deutsche Handgranaten. Und unten gingen die anderen Buben, da habe ich die einen nach der anderen da runtergeschmissen. Aber ich wusste eben nicht, dass man da diesen berühmten Draht ziehen muss. Sonst wäre es verheerend gewesen. Also für mich war es eher ein Abenteuer. Aber im Hintergrund war natürlich auch, der Vater ist im Gefängnis. Und wir sahen ihn mit einem gewissen Stolz.
Die Ehe Ihrer Eltern, Sie haben mal sinngemäß gesagt, das war alles unglaublich verlogen. Auch diese Briefe sind unglaublich verlogen. Warum?
Naja, also die hatten, traf 42 seine große Jugendliebe, die Lilly, wieder und wollte die Scheidung haben. Und im Gefängnis haben sich quasi die beiden Ehepartner wieder zusammengerauft. Und mein Vater wurde im Oktober 1945 vom Pfarrer O'Connor katholisch getauft. Nicht? Mhm. Und das merken Sie als Kind, Sie alle erinnern sich, was feine Gefühle man hat, ob etwas echt ist oder falsch. Und ich mochte diese Briefe nicht, weil das ist, war einfach so ein Getue. Das war einfach nicht echt. Nicht, dass er wirklich geschrieben hat, wie es ihm geht, durfte er. Politisches durfte er nicht schreiben. Alle Briefe wurden zensiert, auch unsere Kinderbriefe. War überall der Zensorstempel drauf, der amerikanische. Aber da war er einfach unecht. Er hatte ja sogar eine Jesuserscheinung in seiner Zelle. Und obwohl wir damals alle sehr katholisch aufgewachsen wurden, das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel.
Das Jesus merkst du als Kind.
Wirklich.
Das heißt, da war es zwar eine große Inszenierung und eine große Lüge.
Würde ich selbst, ich habe später eine amerikanische Doktorarbeit von einem Studenten, der hat darüber geschrieben, der hat die Pastoren und Priester, die in Nürnberg Gefängnis tätig waren, da hat er deren ganzen Papiere, die waren natürlich alle schon tot, die Doktorarbeit ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder so. Und da sagte der Pfarrer O'Connor, den ich übrigens selber noch interviewt habe, zu seinem evangelischen Kollegen abends beim Abendessen, ich weiß nicht, ob ich dem Frank seinen neuen Glauben glauben kann. Der hat das also ausgemacht, was für ein falscher Hundling er ist. Ne?
Und wenn Sie uns doch einmal mitnehmen in diese Zeit, was war das für ein Leben, das Sie gelebt haben, um einmal die Dimension auch dieses Verbrechens zu verstehen? Haben Sie als Kind begriffen, was da passiert außerhalb des Schlosses in Krakau? Haben Sie das?
Nein, ich habe nur zumindest einen Besuch, an den ich erinnere, mit meiner Mutter. Im Krakauer Ghetto, wusste ich aber nicht, was das ist. Das hat mir später meine Kinderschwester oder unsere Kinderschwester Hilde erzählt. Du hast ja als Kind nur Flashes, nicht? Und dann bin ich, als ich das Buch schrieb und vorher recherchierte, bin ich zu Hilde und habe gesagt, Hilde, geh her, jetzt musst du mir erzählen, wo was war, war. Und die hatte ein sehr gutes Gedächtnis, obwohl sie schon total verkrebst war. Und das war halt so, dass es uns persönlich unheimlich gut ging. Der eine Besuch im Ghetto, mit dem Mercedes reingefahren, ich im Fond des Wagens, stand am Fenster um mich herum, lauter traurige Leute, das kriegst du als Kind mit, darunter auch Jugendliche. Und ich habe einem Kind, das deutlich älter war als ich, die Zunge rausgestreckt. Und der hat nicht seine Zunge zurückgestreckt oder sonst was. Und das fand ich einen triumphierenden Sieg und habe laut gelacht und triumphierend. Da hatten wir die Hilde zurück, die saß dann neben mir, während ich stand im Fond des Mercedes. Das war so, wo du hinterher erst kapierst, wo du da warst. Das hat mich auch einmal in einem Gestapo-Gefängnis in Krakau, ist mit mir, die Hilde blieb oben. Und ich wurde von einem Wächter da runter in den Keller. Und dann nahm mich auf den Arm und da sollte ich durch so eine kleine Luke sehen. Und dahinter saß eine junge Frau, die ganz traurig nur auf die Erde schaute. Und ich fing an zu weinen und da sagte der Mann, das hat sie mir eingeprägt, du musst nicht weinen, die Frau ist bald tot. Und das ist eine böse Frau und die ist bald tot. Und ich habe mich nur gewundert, warum geht die Hilde mit ihrem Zögling zum Gestapo-Gefängnis? Und ich muss sagen, die hatte sicher ein Verhältnis mit dem Kommandanten oder was weiß ich. Wie er das überhaupt eine dunkle Seite des Dritten Reichs ist, es wurde ungeheuer herumgebumst. Das war etwas, was eigentlich nie so richtig erforscht worden ist. Es war ein hochsexualisierte Diktatur. Das darf man nicht vergessen. Trotz aller Prüderie, die von den Oberen von Hitler von sich gegeben worden war.
Bezog sich das auch auf die Ehe Ihrer Eltern?
Ja, mit Sicherheit. Ich habe jetzt gerade neulich noch mal die Prozessakten gesehen. Mein Vater war schon ein kleiner Kerl. Da haben sie sich dann mit den Anwälten lauter andere. Und dann schreibt der Anwalt meines Vaters, und es kam dann vor Gericht, wurde aber die Verhandlungen fanden nicht statt, steht doch tatsächlich dran, die Beklagte gibt zu, das habe sie ihrem Mann erzählt, dass sie ihm auch nicht immer treu gewesen sei. Ich meine, mit den billigsten Sachen haben die gegeneinander
gefeiert. Er hat ja Ihnen gegenüber auch mal selber in Zweifel gezogen, ob Sie wirklich sein Sohn sind.
Das war ziemlich lange, dass ich der Sohn von Karl Lasch war. Ich konnte aber auch den Karl Schmidt nehmen, den berühmten berüchtigten Staatsrechtler, der später noch einen großen Einfluss hatte in der Bundesrepublik. Mhm. Bei den Und da konnte ich wählen, weil meine Mutter war kein Kind der Traurigkeit. Die große Lücke zwischen den zwei Ältesten und den drei Jüngsten, die 28 war der Norma, zwei und die nächste ältere Schwester, 35, da habe ich eben recherchiert. Sie hatte zwei Abtreibungen, die hat sie immer schön in Österreich machen lassen. Und sie wusste genau, von wem sie ein Kind haben wollte. Und deswegen hat sie die beiden abtreiben lassen.
Meine, wenn wir dieses Bild da sehen, ne? Das ist die... Das perfekte Ideal einer scheinbar glücklichen Familie, die sie dann offensichtlich nicht ist. Und noch einmal, ganz zum Schluss, um das nochmal zu verstehen, Häftlinge, Gefangene, haben Sie die gesehen?
Nein.
In Ihrer Zeit, nee. Da auf der Burg, mussten die für Sie arbeiten?
Wir teilweise polnische Bedienstete. Einem habe ich sogar das Leben gerettet, ohne es zu wissen. Der hatte nämlich Kohle in Kressendorf, unserem Wochenendschloss, das wir den Potockis geraubt hatten. Den Grafen Potocki, dessen Enkel habe ich noch kennengelernt, war unheimlich nett, jetzt vor ein paar Jahren. Und der hat Ruß auf das Bett irgendwo. Und ich mochte den sehr gern, weil als Kind mit einem, der dauernd Feuer macht, ist einfach spannend. Und dann fing meine Mutter furchtbar an zu schreien und drohte ihm, jetzt sei es zu Ende mit ihm. Und ich kam rein und hörte das Geschrei meiner Mutter, die konnte sehr laut schreien. Und da fing ich an zu weinen. Und er hat später in der Zeitung in Polen, das habe ich auch bekommen, dann geschrieben, der kleine Niklas hat mir eigentlich das Leben gerettet, weil dadurch musste die Mutter, konnte nicht jetzt so weitermachen und dann ist er auch... hat er überlebt. Dann.
Was zeigt, wie groß diese Macht war, wie groß die Willkür war und was in dieser Absolutheit dann alles
mein
möglich war.
Mein Vater hat einen Jungen, einen so 16, 17-Jährigen, seine Mutter kochte bei uns im Kressenhof wieder in Wongenschau und mein Vater ging abends durch den Park und traf ihn. Und er hatte keine Erlaubnis. Da hat er ihn festnehmen lassen von der SS und er wurde sofort ins KZ oder sonst wohin geschickt. Und das ist einfach mal auf der anderen Seite, was Sie vorher auch gesagt haben. Selbst die SS-Todesschützen in all diesen Gruppen, die dann losgegangen sind, in den Wäldern Tausende erschossen haben, wenn die gesagt haben ihrem Kommandanten, ich kann das nicht, wurden sie nicht erschossen, weil sie später alles, sondern sie bekamen Vermerke in ihrem Akt sicher als nicht zuverlässig, aber wurden nicht erschossen, wurden halt woanders hinverlegt.
Das ist, war tatsächlich möglich. Frau Clausen, wenn wir jetzt noch einmal nach Nürnberg gehen. Sie haben immer mal beschrieben, diese Rivalität zwischen den Gefangenen. Mhm. Wenn wir da mal um ein paar Figuren kreisen, wer sieht da die markanten Leute?
Also ganz klar ist, Göring hat sich von Anfang an inszeniert, eben der zweite Mann im Staate und quasi der sitzt ja auch vorne links auf der Anklagebank. Also es ist auch der prominenteste Sitzplatz ja eigentlich in diesem Gerichtssaal. Und Göring hat eigentlich von Anfang an sehr stark versucht, auch ist sehr dominant aufgetreten, sowohl seinen Mitangeklagten gegenüber als auch gegenüber dem Gericht und den Anklägern, hat versucht, quasi gemeinsame Geschichten, also Absprachen zu treffen mit den Angeklagten. Die haben in der Mittagspause zusammen, am Anfang zumindest noch, das ist dann irgendwann unterbunden worden, zusammen gegessen. Und da ist also auch überliefert, dass sie eben versucht haben, dass Göring eben versucht hat, seine Mitangeklagten da sehr zu beeinflussen. Die sind insgesamt, die Göring und Streicher, die haben sich auch vorher schon vor Gericht bekriegt. Also die haben sich sowieso nie riechen können. Mhm. Das heißt, dass diese Rivalität und diese Antipathie, die ist ja nicht plötzlich weg. Die haben diese alten Machtstrukturen, diese alten Hierarchien, die sind natürlich weiterhin da. Die bleiben da vorhanden. Mhm. Keitel hatte einen ganz, ganz schlechten Stand bei den Angeklagten, weil er so als so unterwürfig galt. Er hatte diesen Beinamen Lackkeitel beispielsweise. Und Streicher konnte niemand leiden, weil er halt so, also dieser überbordende Antisemitismus von ihm, den haben also selbst die anderen Angeklagten sind damit schon nicht mehr klargekommen. Mhm. Und das heißt, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also es ist eben nicht so, da haben sich schon auch zum Teil so Lager gebildet. Mhm. Aber insgesamt ist das eine sehr heterogene Gruppe. Auch manche, die gesagt haben, ich habe hier mit diesen Angeklagten habe ich gar nichts zu tun. Also Schacht hat immer gesagt, ich bin hier quasi, ich bin hier falsch am Platz. Ich gehöre hier gar nicht hin. Genau. Insofern, und haben sich natürlich auch unter Umständen versucht, gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Also.
Und haben ja dann auch tatsächlich alle auf nicht schuldig plädiert, ne?
Genau, alle haben auf nicht schuldig plädiert.
Und das ist bizarr. Vielleicht können wir uns das einmal kurz anschauen. Ich glaube, wir haben das in der Regie vorliegen. Es ist bizarr zu sehen, wie das vor allen Dingen vonstatten geht. Schauen Sie mal.
mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Nein, ich bekenne mich nicht schuldig. Bekenne mich keinesfalls schuldig.
Concentration camps. Die Konzentrationslager hielten sie für notwendig, sobald sie an die Macht kamen, nicht wahr? Und deshalb gründeten sie sie.
And you set them up as a matter of necessity, as you saw it.
Es ist mangelhaft übersetzt worden. Es ging etwas zu schnell. Aber ich glaube trotzdem, den Sinn verstanden zu haben der Ausführung. Sie fragen mich, ob ich es für notwendig gehalten hätte, sofort Konzentrationslager einzurichten, um die Opposition dort auszuschalten. Das ist richtig.
All of these things were not.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie all diese Dinge für notwendig hielten?
Ja, diese Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft.
Ich nehme an, Sie halten es immer noch für die einzige Regierungsform, die in Deutschland funktioniert.
Unter den damaligen Umständen war sie nach meiner Auffassung die einzig mögliche Form, und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung und Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte wieder gekommen war.
Null Schuldbewusstsein, Herr Steinke. Und das Gefühl, wir haben ja was geleistet.
Sie sitzen da wie eine Regierungsbank im Grunde. Also die spielen auch weiter diese Rollen. Und ich finde es sehr interessant, ich bin als Reporter viel in Den Haag gewesen bei heutigen Kriegsverbrecherprozessen. Ja, Karadzic beispielsweise, Ratko Mladic, große Persönlichkeiten, die sich auch als sagen, Figuren der Geschichte begreifen, ja, als größer als ein einzelner Mensch. Leute, die von sich selber sagen, mir doch egal, wenn da 10.000 sterben, da 100.000, da muss ich keinen Schlaf drüber verlieren.
Weil es ist für eine größere Sache.
Ja, es geht um, was in 100 Jahren hier geschrieben werden wird, darum geht es mir. Und dann sieht man aber heute ziemlich oft, wie die sehr schnell schrumpfen. Die kriegen dann nicht mehr ihre Uniformen, die müssen dann normale Kleidung tragen, die müssen dann aufstehen und sich hinsetzen und reden, wenn man ihnen das Wort erteilt, und danach müssen sie schweigen. Und dann sitzen die nach ein, zwei Wochen mit ihren Highlighter-Stiften und schmieren irgendwie mit Kugelschreiber rum und langweilen sich und wirken dann, und das ist sehr wohltuend auch fürs Publikum, die wirken dann entzaubert. Und das finde ich auffällig, wenn ich mir so die Bilder aus Nürnberg ansehe, dass das da nicht der Fall war. Die Alliierten haben es den Angeklagten gestattet, weiterhin teilweise ihre Uniform in Teilen, ja, Keitel und Göring zu tragen.
Göring auch mit seinen ganzen vielen Fantasie-Uniformen.
Ja, die durften weiterhin äußerlich ihren Nimbus pflegen, auch in dem ganzen Habitus. Sie durften Reden schwingen. Also man hat ihnen, auch das ist ein Zeichen dafür, wie wenig streng man eigentlich mit denen war. Da ist man heute viel strenger. Man hat denen weiterhin erlaubt, sich zu inszenieren für die Nachwelt.
Wie haben Sie, Herr Amos, solche Leute vor Gericht erlebt?
Also ich würde sagen, dass das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist natürlich eine Bühne gewesen für Göring. Und er war ja ein sehr intelligenter Mensch. Das sind ja keine Idioten gewesen, so intellektuell gesehen. Und das ist halt auch ein Problem des Nürnberger Verfahrens. Man muss sich das nochmal klar machen. Unter einem Jahr war die Dauer. Das ist absolut außergewöhnlich. Schon Tokio waren über 2 Jahre. Also das Parallelverfahren wegen der japanischen Verbrechen. Und unsere heutigen Verfahren, vergessen Sie es, also das jahrelang,
10 Jahre,
ja. Hier, Mladic, Karadzic, Jugoslawien-Tribunal, internationaler Strafgerichtshof, allein schon die Zeugen, die wir hören, das war ja alles absolut eingekürzt und auch übrigens durchaus eine Retraumatisierung bestimmter Opfer, zum Beispiel jüdische Opfer, die dann nicht aussagen konnten, weil eben für die Kammer war das ausreichend, die Urkundsbeweise, um zu beweisen, dass es eine Verfolgung der Juden gab, die ja auch nicht im Mittelpunkt stand des Verfahrens. Und ich finde, es ist, glaube ich, nicht so sehr ein Problem der fehlenden Strenge, also der Gerichtspräsident, das war ja der englische Richter vom House of Lords, der war extrem fair-minded, der war sehr für ein faires Verfahren, der wollte denen natürlich die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Aber es war auch ein bisschen eine Strategie der Anklage, die war eigentlich nicht gut vorbereitet. Und das ist ja das, was auch sehr schwer ist. Man muss sich das mal vorstellen. Die Amerikaner hatten ja immerhin, und das war ihr Vorteil, amerikanische Juden wie Benjamin Ferencz, die auch Deutsch konnten und die dann selbst ermittelt haben, die also eine gewisse kulturelle Erfahrung hatten, aber die Franzosen hatten nicht unbedingt genug Leute und sozusagen die Kompetenz zu haben, das Wissen zu haben, damit man diese Nazis auch konfrontieren kann. Wir sind ja dann in der direkten Vernehmungssituation und das kann sehr schwierig sein und deswegen, also ich würde den das würde ich gar nicht zeigen, weil das stellt Göring viel zu positiv dar. Dieser Ausschnitt, den Sie gerade gezeigt haben, Herr Lanz, also der, muss man überlegen, wie man damit umgeht, weil das schadet.
Ist ein historisches Dokument, ne? Also, ist ein historisches Dokument.
Ja, man müsste es, oder?
Zeugen, Zusammenhang. Also, die Vernehmung von Göring ist natürlich auch eine wirklich nicht der Standard quasi in diesem Verfahren. Göring ist 9 Tage im Zeugenstand. Das ist enorm viel, enorm lange auch im Vergleich zu allen anderen Angeklagten in diesem Verfahren. Das zieht sich über Tage, über Stunden hin. Der wird auch nicht, wie das bei vielen anderen Angeklagten der Fall ist, die kommen ja als quasi in eigener Sache, werden ja von der Verteidigung aufgerufen als Zeugen, werden dann erstmal von ihrem eigenen Verteidiger vernommen. Und dann ist es im Fall von Göring so, dass sich dann verschiedene Verteidiger erst noch anschließen und dann kommen die Ankläger mit dem Kreuzverhör. Und beim Kreuzverhör ist es eben auch tatsächlich so, also der Ausschnitt hier ist jetzt ein Ausschnitt relativ am Anfang, wo die Vernehmung von Robert H. Jackson, also durch Robert H. Jackson. Und Göring hat sich da unglaublich, der war unglaublich gut vorbereitet, der hat sich unglaublich inszeniert, der war auch rhetorisch sehr gut, der hatte einen großen Vorteil im Übrigen. Göring verstand die englische Sprache gut, also das Thema Dolmetschen in diese vier Sprachen ist ja auch ein Riesenthema. Und Göring hat sich da also wirklich extrem inszeniert und ist dann eigentlich erst gegen Ende, als David Maxwell Fife, der britische stellvertretende Ankläger, als der ihn vernommen hat, da bröselte das dann so langsam auseinander. Und dann ist Göring auch tatsächlich, also das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, so von der Atmosphäre, das verändert sich dann auch ein bisschen, aber das dauert sehr lange.
Es gibt auch ein historisches Dokument einer Frau aus der französischen Résistance. Wer ist das?
Das ist Marie-Claude Vaillant-Couturier.
So, warum ist die so wichtig?
Die ist eine ganz besondere Zeugin. Ich finde es bis heute für mich persönlich einer der Highlights quasi von der Aufnahmen aus dem Prozess. Die war Widerstandskämpferin, sie war Kommunistin. Sie war Überlebende sowohl von Ravensbrück als auch Auschwitz. Und sie hat ausgesagt über ihre Zeit in den Lagern, in den Konzentrationslagern. Und ich finde ihre Zeugenaussage einerseits ganz beeindruckend, weil sie sehr, sehr deutlich macht, und das spricht vielleicht auch nochmal, geht auch nochmal auf den Punkt ein, den Sie eben genannt haben, Herr Amboss, der Frage, wie die Amerikaner oder wie die Alliierten eigentlich die Anklage geführt haben. Also es gibt kaum knapp 140 Zeugen, die in diesem Verfahren gehört worden sind, was eigentlich total wenige sind, in der absoluten Anzahl, sind nur 29, um ganz genau zu sein, Zeugen der Anklage. Die meisten Zeugen im Verfahren sind Zeugen der Verteidigung. Die Anklagestrategie in Nürnberg ist die, mit den Dokumenten, quasi mit der Bürokratie des NS-Regimes gewissermaßen, die Angeklagten zu überführen. Das heißt, da ist nie der Ansatz da, zu sagen, wir holen jetzt einzelne Personen rein, sondern wir wollen diese Systemhaftigkeit deutlich machen.
Weil es sich um Deutsche handelt, die alles bürokratisch sauber dokumentiert haben.
Und weil eben auch das...
Auch ihre Toten und
auch dieser Prozess ja ein Prozess ist, der nicht quasi Einzelverbrechen thematisiert, sondern dass diese Ebene von Prozess ist ja eine, die ist schon beschlossen worden, 43, während des Krieges auf der Moskauer Konferenz, mit der Entscheidung zu sagen, grundsätzlich wir als Alliierte hier gemeinsam, in dem Fall waren es noch die drei, also Frankreich war ja noch nicht dabei, wir führen in unseren Ländern Prozesse und für diejenigen, für die wir keine territoriale Zuordnung gewissermaßen vornehmen können, dass wir sagen, die haben ihre Verbrechen nur auf polnischem Staatsgebiet oder was auch immer begangen. Für die machen wir so ein internationales Militärtribunal. Also damit ist schon klar, es kann gar nicht immer nur um Einzelverbrechen oder um einzelne Komplexe gehen, sondern der Ansatz der Alliierten, der aber eben auch nicht immer funktioniert, ist der zu sagen, wir nehmen diese Systemhaftigkeit. Und Marie Vaillant-Couturier ist eine der ganz wenigen Zeugen, die da von der Opfer die da vernommen wird und die in ihrer Aussage auch ganz deutlich macht, ich spreche hier, also einerseits schildere ich das, was ich erlebt habe, persönlich, aber ich spreche hier quasi auch für die, die gar nicht mehr sprechen können, eben für all die Ermordeten.
Das ist beeindruckend und vor allen Dingen das Ende ist auch beeindruckend. Ja. Warum? Sie wählt nicht den kürzesten Weg aus dem Zeugenstand raus?
Genau, sie hätte tatsächlich auch einen anderen Weg wählen können aus dem Zeugenstand, aber sie ist ganz bewusst, und das ist eben auch filmisch dokumentiert, sie steht auf, sie geht mit erhobenem Kopf durch diesen Saal an den Angeklagten vorbei und also bringt, Stichwort Würde, es ist ein unglaublich starker, kraftvoller, würdevoller Auftritt, wo sie diesen Angeklagten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes persönlich gegenübertritt.
Bilder von hoher Symbolik. Wir schauen einmal kurz rein, diesen kurzen Ausschnitt, sehr bewegend.
Wir haben die Toten und die Sterbenden in den Hof von Block 25 gebracht, ohne einen Unterschied zu machen. Da waren Leichenberge im Hof. Und von Zeit zu Zeit bewegte sich unter diesen Leichen eine Hand oder ein Kopf von jemandem, der versuchte, sich frei zu machen. Da war eine Sterbende, die versuchte herauszukommen, um weiter zu leben. Die Sterblichkeit in diesem Block war noch schrecklicher als anderswo. Denn da es sich um zum Tode verurteilte Frauen handelte, gab man ihnen nur zu essen oder zu trinken, wenn etwas in der Küche übrig blieb. Das heißt, oft bekamen sie mehrere Tage lang keinen Tropfen Wasser.
Man sieht auch, wie sie den wirklich ganz bewusst ins Gesicht schaut.
Während sie rausgeht, schaut sie ihnen in die Augen. Ja.
Und das ist eben das Wichtigste in solchen Verfahren, solche Zeugen zu haben. Und das hat sich natürlich das große Verfahren genommen, weil es nur ganz wenige Zeugen der Anklage hatte und unter extremem Zeitdruck gemacht wurde. Mhm. Natürlich, wenn man gesagt hat, jetzt ist ein politischer Moment. Wir wissen, Koreakrieg, 50er Jahre, da war es auch vorbei. Und die späteren Verfahren, die Nachfolgeverfahren, waren ja auch deswegen alleine, weil die Alliierten, also die Sowjets gegen die drei anderen, sich dann zerstritten hatten. Aber wir verlieren natürlich die Kommunikation. Wir verlieren extrem viel durch ein reines Urkundsverfahren, Herr Lanz. Das ist auch total langweilig. Da würde auch keiner im deutschen Verfahren, wenn ich irgendwelche Akten verlese, da kommt doch keiner. Und insofern ist es jetzt sozusagen, was ich nochmal sagen wollte, bei dem Göring-Ausschnitt, im Grunde genommen, um dem gerecht zu werden, müsste ich mir die gesamte Vernehmung angucken. Weil das, was wir hier gesehen haben, da kommt er viel zu gut weg. Und erst später, Maxwell Five hat ihn dann ein bisschen gechallenged, konnte ihn wirklich verunsichern. Und wenn man jetzt sagen will, hat Göring sich gut oder schlecht geschlagen, müsste man sich die gesamte Vernehmung von Göring angucken. So ist es aus dem Zusammenhang gerissen und
ich verstehe den Blick des sehr präzisen Juristen darauf. Das ist natürlich nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist
ja natürlich auch juristisch gut geschlagen oder nicht, er ist am Ende verurteilt worden, aber propagandistisch hat er einen Moment geschenkt bekommen. Das hätten die Alliierten nicht machen müssen, haben sie gemacht.
Aber wurde das denn, dieses Interview mit Göring wurde in der Wochenschau damals nicht so verbreitet. Wissen Sie, da waren das immer nur kurze Ausschnitte. Wie später, sowas wurde eigentlich früher nicht gezeigt, weil da gar nicht der Umfang war.
Aber die Pressetribüne war ja voll mit Gästen
aus aller Welt, die haben dann drüber geschrieben, nicht das schon klar. Die haben sich ja alle, alle gesagt, der Göring war viel besser als der Taylor. Da gab es ja richtig Beschwerden dann auch. Das hat doch dann auch der andere übernommen, das weitere Verhör. Weil der gar nicht instande war, dem Göring da Paroli zu bieten.
Frau Clausen, wurden dann alle im Grunde in einer Nacht hingerichtet?
Genau, die wurden alle in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober hingerichtet in Nürnberg.
Dann sehr schnell eingeäschert?
Sehr schnell eingeäschert. Die wurden quasi von Nürnberg aus, also die wurden in der früheren Turnhalle des Gefängnisses, fanden die Hinrichtung statt. Das ist so eine kleine, die gibt's nicht mehr, aber es war so eine kleine Hütte, kann man im Grunde genommen sagen.
Göring hat sich entzogen. Göring hat sich
selbst das Leben genommen durch Gift, genau. Und dann sind die hingerichtet worden. In der Nacht, sind noch in der gleichen Nacht nach München gebracht worden, sind in München eingeäschert worden auf dem Ostfriedhof und dann ist die Asche in einen Seitenarm der Isar, in den Konventsbach in München gestreut worden. Also deswegen ist auch die Frage, kann man sich ja auch die Frage stellen, quasi die ultimative Bestrafung, also die haben ja nicht mal, man hat ihnen ja nicht mal Gräber zugestanden, nicht mal die gibt es. Also
die Idee dahinter soll keine Pilgerstätte geben.
Das ist die Idee dahinter. Aber de facto ist es natürlich auch für die Angehörigen sicherlich. Ja.
Ich habe eine letzte Frage an Sie, Herr Steinke, weil Sie auch in Ihren Stücken sich häufig damit beschäftigen. Wenn wir über diese Ideologie sprechen und jetzt in die Neuzeit, in die Gegenwart kommen, wie groß ist die Gefahr, dass es möglicherweise anders abläuft, aber dass man dennoch so viele Einfallstore hat, um so ein demokratisches System so langsam aber sicher von innen auszuhöhlen? Ich meine, auch die Nazis, Hitler hat immer großen Wert darauf gelegt, die sind gewählt worden, alles ganz legal.
Wir haben heute einen internationalen Strafgerichtshof. Wir haben einen internationalen Gerichtshof. Wir haben ganz viele Lehren, also einen Weg von Nürnberg bis Den Haag, wo man sich eigentlich darüber freuen kann. Und gleichzeitig haben wir nicht irgendwo in den USA einen rechtspopulistischen Präsidenten, der das Gericht nicht respektiert, oder einen Putin, der Kriegsverbrechen begeht. Wir haben leider auch hierzulande einen Kanzler, der sagt, wenn Herr Netanyahu, der mit rechtskräftigem Haftbefehl gesucht wird, nach Deutschland käme, ich würde das nicht respektieren, was Den Haag
so
sagt.
Ich weiß, Vorstellungskraft,
ja, den festzunehmen. Aber der sagt auch offen, ich würde mich dem widersetzen. Und da gibt es auch andere europäische Staatschefs und Regierungschefs, die das schon sagen. Und das macht mir auch große Sorge. Das ist eine Erosion des Respekts vor dem Völkerrecht, die den Deutschen am allerschlechtesten zu Gesicht steht. Und das ist wie 80 Jahre danach ein ganz schlechtes Zeichen.
Ein Urteil des Berliner Landgerichts hinweggesetzt bei der Zurückweisung an der polnischen Grenze. Ich meine, wo, ich sehe hier nur immer 1 Million Demokraten in Deutschland. Warum sind nicht 40 Millionen auf die Straße gegangen? Dobrindt, so geht's nicht. Das ist ein ordentliches Gericht. Das hat so und so entschieden. Da kann man doch nicht einfach sagen, nö, das ist ein Einzelfall gewesen. Wir machen weiter. Und das ist das, was ich fürchte eben.
Herr Amboss, Schlussbemerkung.
Ja, die Bedeutung von Nürnberg, ich glaube, da können wir jetzt ganz gut den Bogen noch mal spannen für Deutschland, ja, was jetzt Ron Steinke gesagt hat. Wir sind halt Täter und Opfer zugleich, kann man sagen. Wir sind der Täterstaat, der Nürnberg quasi ausgelöst hat, weil wir diese schlimmen Verbrechen begangen haben. Also ich sage besonders wir, also ich als Bio-Deutscher fühle mich da angesprochen. Mein Opa war halt auch in der NSDAP. Aber wir sind eben auch Opferstaat in dem Sinne, dass es wurde halt über Deutschland gerichtet. Es war eben auch ein Verfahren, was über deutsche Verantwortung kollektiv ging, auch wenn man das immer nicht so wollte. Weil Adenauer und diese ganzen Thesen der Verführung, ja, Damen, so berühmter Völkerrechtler, das stimmt ja alles nicht. Die Deutschen waren ja massiv beteiligt an diesen Verbrechen. Aber das ist halt auch eine Verantwortung für unsere Politik. Deswegen haben wir eben den Internationalen Strafgerichtshof immer unterstützt und errichtet. Deutschland ist der zweitgrößte Förderer dieses Gerichtshofs. Und wir haben die gesamte völkerstrafliche Gerichtsbarkeit massiv unterstützt. Und das ist immer nur Außenpolitik. Das ist übrigens parteiübergreifend. Damals, als wir das Römische Statut verabschiedet haben.
Sie persönlich waren ja dabei.
Bitte?
Sie persönlich waren ja auch
dabei. Genau, genau. Und insofern ist das ist sozusagen auch das Erbe von Nürnberg. Ja, Deutschland steht für das Völkerstrafrecht und das bedeutet eben auch, wir müssen für solche schlimmen Verbrechen, egal wer sie begeht, ja, ob das Freunde sind oder Feinde, Rechenschaft einfordern. Und ich glaube, das ist eine Kernbotschaft, die die deutsche Politik einfach so verstehen muss.
Gutes Schlusswort, wie ich finde. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Wirklich viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.